So, guten Morgen. Kurz vielleicht, am Montag waren meine Frau und ich beim Urologen, einfach zu sehen, wie es weitergeht. Und es ist eine sehr, sehr spannende Geschichte immer gewesen, ja, oder ist immer noch. Auf der einen Seite sind da die Befunde von den Ärzten, von den Chefärzten, die natürlich eine Diagnose haben und sagen, wie es in dir körperlich aussieht, wie sieht es mit deinem Krebs aus, ja. Und das sind keine guten Diagnosen gewesen, die ich so in letzter Zeit hatte. Und dementsprechend, wie es jetzt aussieht, wie gesagt, mein PSA-Wert, das heißt, der wird gemessen und daran kann man dann erkennen, wie weit der Krebs in meinem Körper ist oder noch aktiv ist. Und wie gesagt, am Montag musste ich zum Urologen, mein Blut wurde schon genommen und jetzt einfach das Ergebnis zu sehen. Wie sieht es aus in dir mit deinem Krebs? Spannend, oder? Und dementsprechend, wie geht es weiter? Und ich habe letztes Mal darüber gepredigt, zu dem Heiligen Geist. Und wir haben so gemerkt, Marc und ich, wir beide, auf der einen Seite ist da das menschliche Überlegungen, oder? Du überlegst und du hast Prognosen oder Diagnosen vom Arzt, von den Chefärzten, von ganz verschiedenen Ärzten, die sagen dir etwas. Und dementsprechend reagierst du menschlich, fleischlich mit Sorgen und mit Angst und mit, wie wird es wohl sein, oder? Die menschlichen Überlegungen sind da. Und auf der anderen Seite der Geist Gottes, oder? Und das Reden von Gott. Und es war mir so wichtig, Herr, was sagst du? Was sagst du? Was ist deine Wahrheit, oder? Was ist deine Wahrheit, wie es weitergeht? Und das bist du in einem Spannungsfeld, oder ich war es zumindest. Was sagen die Ärzte? Und was sagt Gott? Was sagen die äußeren Umstände? Und was sagt Gott? Und wo Gott redet, ist Frieden, oder? Und ist Sicherheit und Geborgenheit. Und wo das Menschliche, Fleischliche redet, da ist Unruhe. Und Berechnungen und Ängste sind in dir. Und beides war diese Woche in mir. Oder beides. Ich habe beides wahrnehmen. Das Reden, das menschliche Überlegungen und auch das Reden von Gott. Wo irgendwo irgendwas eine Stimme in dir sagt, alles gut. Ich gehe mit dir durch. Alles gut. Und die, wie gesagt, die ärztlichen Befunde, die haben dann mein Fleisch angesprochen und auch etwas anderes zu dir gesagt. Und ich glaube, in dieser Spannung leben wir auch, in unserem Glauben, oder? Was sagt menschliche Überlegungen, was menschliche Logik? Und das andere, was sagt Gott zu uns? Was sagt er? Der Befund ist so, wie gesagt, man hat es gemessen und mein PSA, wem das etwas sagt, ist bei 0,19, das ist nicht sehr hoch, aber es ist noch etwas da, aber sehr, sehr klein, sehr, sehr gering. Und ich werde in 8 Wochen wieder eine Untersuchung haben und dann wird man sehen, ob das stärker wird oder ob es bleibt oder zurückgeht. Aber wir waren sehr, sehr zufrieden über diesen Befund, den wir dann hatten oder ich hatte und ich bin jetzt ab nächste Woche in einer Wiedereingliederungsmaßnahme in der Gemeinde. Das heißt, ich arbeite offiziell 4 Stunden und werde wieder eingegliedert. Da waren viele menschliche Befürchtungen, es hätte anders viel, viel schlimmer kommen können. Aber Gott ist gut und das, was er zu uns so gesagt hat, er geht mit uns durch oder er geht mit mir durch. Wenn noch nicht alles vorbei ist, aber er geht durch mit mir, durch diese Geschichte. Auf das möchte ich immer mehr lernen, auf seine Stimme zu hören. Das, was der Geist Gottes zu mir sagt, das, was er sagt, wo er führt. Und nicht menschliche Erwägungen, nicht menschliche Gedanken, sondern Herr, was hast du mir zu sagen? Was ist deine Wahrheit? Und wie gesagt, wir lernen, ich darf es lernen, auch zu unterscheiden, was menschliche Empfindungen sind und menschliches Ermessen und was menschliche Logik und was kommt von Gott. Was kommt von Gott? Ja, wie gesagt, jetzt bin ich mal wieder in der Eingliederungsphase. Bin jetzt über ein halbes Jahr krank gewesen. 4 Operationen hatte ich, eine Kur hatte ich, viele Befunde von all dem, was war, von der Krebsgeschichte. Und es bleibt spannend, aber lernen es, in der Abhängigkeit zu Gott zu leben und nicht von menschlichen Dingen. Und ich denke, Gott möchte es, dass wir lernen, in einer Abhängigkeit von Gott zu leben, von seinen Wahrheiten und nicht von menschlichen Erwägungen. Ich habe gesagt, dort, wo wir im Geist Gottes leben, leben wir leicht. In der Wahrheit Gottes leben, dort leben wir leicht. Aber wo wir in menschlichen Erwägungen leben, da wird es oft sehr schwer. Und wir haben diese Herausforderung, ich denke, jeder mehr oder weniger, auf das zu schauen, was Gott uns sagt. Und im Geist Gottes zu sein, in seinem Geist zu leben, in seiner Wahrheit und nicht in menschlichen Wahrheiten. Ich habe für heute Morgen ein Wort und ein Bild, das heißt zwei Bilder. Wir möchten das Bild mal anschauen. In Matthäus 23, Vers 37, da klagt Jesus über Israel. Und er sagt über Israel, ich wollte euch sammeln wie eine Henne, die Küken sammelt. Aber ihr habt nicht gewollt. Ein Wehklagen Jesu über die Israeliten. Und ich möchte ein paar Gedanken dazu einfach sagen. Ich war vor vielen Jahren mal in Illertissen, dort treffen sich die Kleintürzüchter und verkaufen und kaufen Kleingetier. Unter anderem auch Hühner oder Wachteln, Fasanen und so weiter. Und ein Verkäufer hat seine Hühner angepriesen als Naturbrut. Als eine besondere Auszeichnung, etwas Besonderes, Naturbrut. Das Gegenteil davon ist eine Handaufzucht. Die meisten Hühner heute, die werden nicht mehr von einer Henne aufgezogen, sondern die Eier werden genommen und sie werden in einen Brutapparat gelegt. Dort werden sie ausgebrütet und sie kommen irgendwo in einen Stall und werden gefüttert. Früher war es so, manchmal haben sie noch so eine Lampe gehabt, so eine Infrarotlampe, die war sehr warm und sie konnten unter diese Lampe sitzen, die Küken. Und sie wurden aufgezogen so. Und sie wurden gefüttert und sie wuchsen ganz normal, äußerlich alles ganz normal. Aber sie haben nie mehr selber gebrütet. Sie haben Eier gelegt, oder das ist das Normale, auch wenn sie im Freien waren. Und wir zu Hause hatten einen Bauernhof und die Hühner waren im Freien. Und sie konnten alles, wir hatten einen Legekasten, wo sie ihre Eier reingelegt haben. Aber ganz selten hat eine Henne ihre Eier ausgebrütet oder angefangen zu brüten. Sie hat ihr Leben lang Eier gelegt, Eier gelegt, Eier gelegt. Und irgendwann kam sie dann mal in den Topf oder wurde Frikassee. Aber nichts anderes war bei dieser Henne letztendlich. Sie hat Eier gelegt, Eier gelegt, Eier gelegt, aber ist nie auf die Idee gekommen oder es ist ihr nie in den Sinn gekommen, sie könnte ihre Eier ausbrüten. Was eigentlich das Normale ist, oder? Wieso legt eine Henne Eier, damit sie sie ausbrüten kann? und sie um sie kümmern kann. Aber diese Hennen, die so Handaufzucht waren, möchte ich sagen, denen fehlte etwas. Letztendlich möchte ich sagen, die haben was an der Klatsche. Weil es nicht normal ist. Es ist nicht normal, dass eine Henne nur Eier legt, bis sie irgendwann stirbt oder bis sie geschlachtet wird. Der fehlt irgendetwas. Die ticken nicht mehr richtig. Die ticken nicht mehr richtig. Das ist nicht normal. Wir hatten auch manchmal eine Bruthenne. So das Natürliche. Und wenn der Kleintierzüchter dann seine Vögel als eine Naturbrut eingepriesen hat, dann einfach mit dem, wenn er Vögel verkauft, diese Vögel, ob es Wachteln sind oder Fasane oder Hühner, diese Vögel, wenn sie groß sind und Eier legen, sie werden ihre Eier ausbrüten. Sie haben ihr Gelege und wenn sie eine bestimmte Zahl an Eier gelegt haben, sie werden nachlassen mit Eier legen und werden diese Eier einfach ausbrüten und nachher sich um dieses Gelege kümmern. Was normal ist. Ich habe noch ein Bild, was normal ist. Und ich fand es als Kind, wie gesagt, auf dem Bauernhof irgendwo, so toll, wenn eine Bruthenne mit ihren Küken unterwegs war. Wir haben sie jeden Tag aus dem Stall herausgelassen und wenn eine Henne die Eier ausgebrütet hatte, ist sie mit ihren Küken einfach umhergezogen. Weiß nur gut. Und wir als Kinder, wir sind nicht näher zu dieser Bruthenne hingegangen, denn sie hat uns angegriffen. Hatten die Hennen keine Küken und sie sind weggelaufen. Aber wenn sie Küken hatten, dann sind wir als Kinder weggelaufen. Sie haben uns angegriffen. Und wenn wir kurze Hosen hatten, dann hatten wir mal ein verkratztes Bein. Und wir haben ein Bild gesehen, wo wir die Bilder rausgesucht haben, da hat eine Henne einen Hund angegriffen. Und der Hund war so perplex wahrscheinlich, ich weiß nicht, was er gemacht hat dann, aber diese Henne, diese Bruthenne, eine Henne, die normal tickt, die wird ihre Küken verteidigen bis zum Letzten. Und es gab eine ganz alte Geschichte, habe ich mal gehört, ich weiß nicht, von Amerika oder so, da ist ein Bauernhof abgebrannt. Und dieser Bauernhof, da gab es eine Bruthenne. Und nachher haben sie überall die Bruthenne gesucht. Und dann haben sie sie gefunden, sie war verbrannt. Aber haben sie die Bruthenne weggenommen und unter der Henne gab es noch Küken und die haben noch gelebt. Die haben noch gelebt. Die Henne hat ihre Küken so geschützt, selbst vor der Hitze, dass die Küken überleben konnten. Aber sie selber ist verbrannt. Natürlich ein ganz starkes Bild auf Jesus. Aber ich weiß noch, wie die Henne so durch den Garten oder durch die Wiesen gelaufen ist. Sie hat immer die Küken gelockt. So, drum ist es eine Glucke und hat immer gegluckt, gegluckt, gegluckt. Und die Küken waren immer in der Nähe von der Henne. Und wenn die Henne etwas Besonderes gefunden hat, ein Korn oder Käfer war es, weiß ich, sie hat besonders gekluckt und die Küken sind gekommen und haben etwas zu fressen von der Henne bekommen letztendlich. Und die Henne hat die Küken geführt. Und wenn es kalt war, sind die Küken unter die Henne runter. Und die Henne fasst ein Bild wie ein Zelt mit dem Kopf oben raus. Und 10, 12 Küken konnten am Anfang unter der Henne Schutz finden. Wenn es kalt war oder wenn es geregnet hat oder was auch immer. Vielleicht auch, wenn es richtig heiß war. Die Küken hatten alles. Die hatten alles von der Henne. Sie hatten ihr Leben von der Henne. Sie hatten ihren Schutz von der Henne. Sie hatten ihre Versorgung von der Henne, ihre Einnahme, ihre Führung. Alles hatten die Küken von der Henne. Und so sind die Küken normal aufgewachsen. Und dementsprechend haben sie auch wieder, wenn sie groß waren und die Möglichkeit hatten, genauso wieder ein Gelege gelegt und irgendwann angefangen zu brüten und wieder ihre Küken auszubrüten und dann auch zu führen und zu leiten und zu versorgen. Und Jesus sagt, so wollte ich die Israeliten auch sammeln, dass sie unter meine Fittiche kommen, dass sie unter meinen Schutz kommen, dass sie unter meine Versorgung kommen, unter meine Führung, Leitung und unter meine Annahme und Wärme und Geborgenheit. So bin ich gekommen zu den Israeliten. So bin ich gekommen, damit die Israeliten genau das alles hätten. Versorgung, Führung, Leitung, Schutz, Annahme, Geborgenheit. Aber sie wollten nicht, sagt er. Sie wollten nicht. Sie wollten nicht diesen Schutz haben, diese Geborgenheit, wie auch immer. Sie wollten es nicht. Und Jesus ist sehr, sehr traurig drüber. Und da ist die Frage auch, haben die Israeliten auch was an der Klatsche gehabt? Oder? Haben die auch was an der Klatsche? Ist bei den Israeliten auch irgendwas nicht normal gelaufen, dass sie so reagieren? Es ist ihr Gott. Es ist ihr Schöpfer, der ihnen das Leben gegeben hat. Und Jesus hat seinen Sohn gesandt und gesagt, ich will euch sammeln. Ich will mich um euch kümmern. Ich will für euch da sein und euch alles geben, was ihr braucht. Aber die Israeliten, sie wollten nicht. Oder viele wollten nicht. Wieso? Wieso wollten sie nicht? Das ist eine gute Frage. Wieso nicht? Paulus schreibt, dass die Israeliten nach ihrer eigenen Gerechtigkeit selig werden wollten. Nach ihrem eigenen Leistungsvermögen, nach ihrem eigenen Tun und nicht auf die Gnade Gottes gesetzt haben. Das ist eine Option. Sie haben letztendlich auf sich selber gesetzt, auf ihr eigenes Tun und nicht auf Gott und nicht auf Jesus. Auf ihr eigenes religiöses Vermögen. Und wenn wir die Geschichte so anschauen von Israel, wir kennen sie, als Gott die Israeliten aus Ägypten herausgeführt hatte, vielleicht ganz ähnlich. Und die Israeliten haben letztendlich Gott nicht vertraut. Sie haben ihm nicht vertraut. Und ich habe manches Gespräch schon gehört und habe auch selber darüber nachgedacht, so, Gott hat den Israeliten damals, er hat ihnen viele Wunder gezeigt und hat seine Macht an ihnen erwiesen, oder? Er hat mächtig sich erwiesen an den Israeliten. Und letztendlich haben sie ihm doch nicht vertraut. Wie schrecklich, oder? Wie schrecklich. Wieso konnten sie ihm nicht vertrauen, wo es einmal spannend oder eng wurde? Wieso nicht? Wieso nicht? Irgendwas lief bei den Israeliten falsch. Ich denke fast so wie bei den Hühnern, die keine Eier mehr ausbrüten und sich um sie kümmern. Irgendwas lief falsch. Irgendwas hatten sie nicht in ihrem Kopf oder in ihrem Herzen, dass sie Gott wirklich von ganzem vertrauen konnten. Und was auffällt oder mir auffällt, bei den Israeliten war es so, sie waren 400 Jahre in Ägypten. Unter einer Fremdherrschaft, unter einer Herrschaft, die es nicht gut mit ihnen gemeint hat. Die sie ausgenützt hat. Die sie missbraucht hat. Und Gott hat sich ihnen erwiesen, letztendlich als der mächtige Herr, aber in ihren Köpfen war oder in ihren Herzen war etwas drin, dass man keiner anderen Macht vertrauen kann. Dass man keiner anderen Macht vertrauen kann. Dass man niemand vertrauen kann. Vertrau niemand. Letztendlich kannst du niemand mehr vertrauen. Das Urvertrauen ist ihnen genommen worden in dieser Zeit. Das Vertrauen in eine Obrigkeit, dass sich irgendjemand um sie sorgt. Es ist ihnen genommen worden. Sie konnten nicht mehr vertrauen. Später haben sie sich dann einen König gewünscht, obwohl sie keinen König gebraucht hätten. Sie wollten etwas vor Augen haben und sehen, dem sie letztendlich nachfolgen konnten. Es reichte ihnen nicht, dass sie Gott hatten, den sie nicht sehen konnten und ihm vertrauten. Die Israeliten hatten kein normales, wie soll ich sagen, kein normales Aufwachsen und keine normale Haltung in sich, wie es üblich wäre. Das Vertrauen war nicht mehr da. Und es war so, so schwer. Und nur in Kaleb und in Josua, als sie durch Israel, durch die 40 Jahre durch die Wüste gingen, bei denen hat sich Vertrauen irgendwo aufgebaut in Gott. Dieses Urvertrauen. Egal was kommt. Ich vertraue nicht meinem menschlichen Verstand. Ich vertraue nicht meinem menschlichen Verstand und meiner Logik. Und ich sage nicht auf mich selber und bin meines eigenen Glücksschmied, sondern ich vertraue ganz auf Gott. Ich vertraue ganz auf Gott. Und das ist die Herausforderung für uns auch. Und ich habe heute Morgen schon ein Wort gehört von Peter. Und das ist auch in meiner Predigt. Und deswegen bin ich sehr ermutigt. Im zweiten Korintherbrief steht es in Kapitel 10, Vers 3 bis 5. Wieso ist manchmal dieses Vertrauen in Gott nicht da? Und Paulus beschreibt hier eine Situation und schreibt, ich bin zwar ein Mensch, aber ich kämpfe nicht nach Menschenart. Meine Waffen in diesem Kampf sind nicht die eines schwachen Menschen, sondern die mächtigen Waffen Gottes. Mit ihnen zerstöre ich feindliche Festungen. Ich bringe falsche Gedankengebäude zum Einsturz und reiße den Hochmut nieder, der sich der wahren Gotteserkenntnis entgegenstellt. Jeden Gedanken, der sich gegen Gott auflehnt, nehme ich gefangen und unterstelle ihn dem Befehl von Christus. Paulus schreibt letztendlich von einem Kampf, den er hat. Einen Kampf gegen Gedankengebäude, gegen regelrechte Festungen. Die er zum Einsturz bringen muss, damit die Wahrheit Gottes Raum hat. Eine Festung, die sichert etwas ab, die widersteht jedem Angreifer, so gut es einfach geht. Und der Angreifer findet schwer Raum in dieser Festung. Er muss diese Festung zum Einsturz bringen. Und diese Festungen sind Gedankengebäude. Menschliche Überlegung, Vernunftbeschlüsse, sagt eine andere Übersetzung. Vernunftbeschlüsse, Logiken, Vernunfteleien, Berechnungen, Beurteilungen einer Situation, die einfach menschlich sind, menschliche Logik. Wir können sehr, sehr viele Dinge berechnen. Wieso soll ich ins Reich Gottes investieren? Das ist eine menschliche Berechnung, oder? Wieso soll ich das tun? Woher kommen diese Berechnungen, diese Vernunftbeschlüsse, diese Beurteilungen, diesen Gedankengebäude? Irgendwann haben sie sich in uns aufgebaut. Oder? Die kommen ja irgendwo her, diese Gedankengebäude. Irgendwas hat sich in den Hühnern aufgebaut, das und das zu tun, die Eier zu bebrüten oder nicht. Irgendwas hat sich in den Israeliten aufgebaut, Gott zu vertrauen oder nicht, eigene menschliche Logik und Vernunft zu haben. Und irgendwas baut sich auch in uns auf. Ein Urvertrauen in Gott zu bekommen oder menschlichen Logiken nachzufolgen. Überlegungen. Vernünftig. Es ist nicht vernünftig, in Gottesdienst zu gehen. Es ist vernünftig, ein Bett. Es ist so viele vernünftige Leute gibt es. Aber wir können auch diese Gedanken sich dann auch unter die Zucht Christi bringen. Aber mir geht es darum, woher kommen diese Vernünfteleien? Ich habe viel Zeit gehabt in letzter Zeit und ich habe mich mit jemandem getroffen und auch nochmal, wie gesagt, über meine Situation geredet. Und dann ist mir eine Frage gestellt worden. Es ging um meine Kindheit. Und was hast du daraus gefolgert? Was hast du mit deiner Situation gemacht, in der du warst als Kind? Wie hast du reagiert? Wie hast du reagiert? Dinge sind vielleicht in deinem Leben nicht so gelaufen, wie es du dir vorgestellt hast. Und das ist sehr oft bei uns. Wie hast du darauf reagiert? Und das war eine sehr interessante Frage, fand ich sehr, sehr interessant. Wie hast du reagiert drauf? Und ich habe kurz darüber nachgedacht, und es ist mir dann eingefallen, einfach so, wo ich vorher nie darüber nachgedacht habe, und ich habe gesagt, als Kind mir irgendwo gesagt, und ich baue mir mein Glück selber. Ich baue mir mein Heil selber, dass ich auf niemand angewiesen bin. Ich sorge mich selber für mein Glück. Es hat eine Logik, oder? Wenn du aus einem bestimmten Hintergrund kommst, das ist, vielleicht denkt der eine und andere auch so, ich sorge selber für mein Glück. Und vertraue niemand anders. Aber es ist ein Gedankengebäude, das gegen Gottes Wahrheit ist, oder? Das ist ein Gedankengebäude, das gegen Gottes Wahrheit ist. Wenn ich selber für mein Glück, für mein Heil, für meine heile Welt sorgen will, dann kommt das Vertrauen zu Gott, bekommt keinen Raum in meinem Leben oder nicht den Raum, den er eigentlich haben sollte. Vielleicht, dass ich ihn benutze, versuche Gott zu benutzen, um meine heile Welt zu bauen. Ich kann Gottes oder Gott und Gottes Wort benutzen, um meine heile Welt zu bauen. Aber ich baue und nicht Gott. Ich sorge letztendlich für mein Glück selber. Kann Gott vielleicht ein bisschen dazu benutzen, aber letztendlich sorge ich selber dafür. Ich sorge selber dafür. Weil vertrauen kann ich eigentlich sowieso niemand. Du wirst nur enttäuscht, du wirst nur verletzt. Dann nehme ich selber in die Hand. Und es hat so starke Auswirkungen fürs ganze Leben. Wenn du dir selber vertraust und nur alles auf dein eigenes Tun setzt, vielleicht noch einmal mal betest, Herr, hilf mir. Aber es reicht nicht. Es reicht nicht wirklich unter den Schutz, unter die Henne zu kommen, unter die Fittiche Gottes zu kommen. Du versuchst ihn zu benutzen, aber du kommst nicht wirklich unter die Fittiche Gottes. wenn dein Gedankengebäude letztendlich ist so stark, vertrau dir selber, bau dein eigenes Glück. Das war bei mir so. Und letztendlich, ja, machst du dich sogar ein Stück weit selber zu Gott. Du machst dich selber zu Gott. Diese Gedankengebäude, die sich gegen Gottes Erkenntnis erheben, haben einen Ursprung. Und es sind viele Gedankengebäude, die sich gegen Gottes Erkenntnis erheben. Viele Festungen, in denen Gott sehr schwer tut, Raum zu finden. Wir müssen es selber tun. Es ist in unserer Entscheidung. Da sind wir herausgefordert. Es ist in unserer Entscheidung, unsere eigene Gedankengebäude, unsere eigene Logik, unser Verstand, unsere Vernunft, unsere Beurteilung einzureißen und Gott allen Raum zu geben. Wo wir Zweifel haben an Gottes Güte und an Gottes Fürsorge, werden wir selber kämpfen. Wir werden selber kämpfen. Wir werden unsere Ellenbogen benutzen, wir werden unseren Mund benutzen, wir werden arbeiten, was auch immer wir tun. Wir werden selber kämpfen und dieses selber kämpfen und wir werden uns selber schützen, dass uns niemand angreift. Und wir werden uns selber verteidigen, unser Tun, was wir getan haben, anstatt wirklich auf Gott zu vertrauen. Wir werden es selber tun, anstatt auf Gott zu vertrauen. Wir werden auf unsere eigenen Möglichkeiten sehen, anstatt wirklich auf Gott zu vertrauen, wenn wir von unseren eigenen Gedanken geleitet sind. Das ist eine aus einer Erfahrung heraus, die wir gehabt haben, kannst du niemandem vertrauen. Also kämpfe selber. Selber kämpfen ist ein Punkt. Ein Gedankengebäude, wo gegen die Erkenntnis Gottes sich erhebt und Gott letztendlich keinen Raum hat in unserem Leben. Und wir tun und machen und kämpfen. Und was erreichen wir? Ein anderer Gedanke ist, dass ich keine Schwäche zugebe. Ich bin verletzt worden und ich gebe mir keine Schwäche. Wer sich in unserer Gesellschaft eine Schwäche gibt, die wird in der Regel ausgenützt. Da wird reingehauen, da wird gespottet, da wird abgelehnt, was auch immer. Deswegen sind wir viele und vielleicht Männer noch mehr, aber manchmal auch Frauen, ich gebe keine Schwäche zu. Ich mache mich nicht mehr verletzbar. Ich schütze mich selber. Vor allem, das ist gegen den Gedanken und gegen die Wahrheiten Gottes, wo wir uns selber schützen wollen, wo wir uns selber nicht verletzbar machen wollen, hat Gott und Gottes Wahrheiten keinen Raum in unserem Leben. Und das ist dann schon eine Herausforderung. Und wo wir unsere Gefühle dann und unsere Empfindungen verbergen wollen, leben wir ein Stück weit isoliert, oder? Wir leben isoliert. Denn wir können keine Gefühle zulassen oder zeigen. Und manche Menschen können es schwer, sie sind verschlossen. Und manchmal sogar in der Ehe, dass man nicht wirklich Gefühle zulassen können. Und das schon erlebt, dass dann eine Frau sagt, ich weiß nicht, was mein Mann denkt und fühlt. Ich weiß es nicht. Ich weiß eine Geschichte von meiner Frau, da sagt sie, am Telefon hat sie mit jemandem geredet und so geht es ihr. Und ich habe sie nachher gefragt, wieso sagst du mir das nicht? Und sie sagt, wenn es mir nicht so gut geht, da können ja die anderen nichts dafür. Das finde ich sehr edel. Wenn es mir nicht so gut geht, können die anderen nichts dafür. Wenn es mir nicht so gut geht, da finde ich immer bei den anderen was. weiß nicht, wie es dir geht, wenn es dir nicht so gut geht. Aber ich habe mich irgendwo ausgeschlossen gefühlt. Ich bin ausgeschlossen von ihren Empfindungen, von ihren Gefühlen. Ich möchte doch wissen, wie es meiner Frau geht. Wenn ich zusammen essen und zusammen leben und zusammen schlafen und alles zusammen machen und ich weiß nicht, wie es meiner Frau geht. Da ist ja keine Einheit da, oder? Welche Verbindung ist da? Man lebt nebeneinander her. Sie hat ihre Gefühle, ich habe meine Gefühle und wir leben nebeneinander her. Ich möchte wissen, und es ist mir wichtig, wie es meiner Frau geht. Damit ich auf sie eingehen kann, damit ich sie verstehen kann, damit ich vielleicht irgendwo helfen kann. Vielleicht kann man manchmal gar nicht helfen, aber ich möchte es wenigstens verstehen, wie es ihr geht. Und vielleicht kann ich helfen, vielleicht kann ich etwas wegnehmen von ihr oder kann sie in den Arm nehmen und kann Trost geben und kann sagen, hey, ich bin mit dir. Damit eine Einheit da ist, oder? Ich würde es schlimm finden, wenn ich mit jemandem zusammen leben muss und ich weiß nicht, wie es ihm geht. Ich würde es schlimm finden und du wirst zusammen leben und du wirst zusammen sogar ins Bett gehen als und du weißt gar nicht, wie es dem anderen geht. Ist doch, da schüttelt sich's irgendwo in mir. Ich möchte Einheit haben. Ich möchte eine Herzensverbundenheit haben. Aber wenn Menschen keine Gefühle zulassen können und keine Wahrheit sagen können, dann wird es schwer sein, so eine intime, geistliche, menschliche Beziehung zu haben. Es wird schwer sein, das zu tun. Und wie gesagt, ich habe letztes Mal gesagt, wenn meine Frau dich manchmal fragt, wie geht es? Gut. Und sie spürt schon, es ist etwas da, das nicht so gut ist. Aber man mag es nicht zugeben. Man mag es nicht zugeben. Wo wir mit unseren Gefühlen verschließen, wir verschließen uns auch gegen Gott. Und wir verschließen uns gegen Menschen. Mit unseren Gefühlen. Wir lassen nicht mehr zu. Wir leben eigentlich nicht in der Wahrheit. In der Echtheit. In der Natürlichkeit. Wir schützen, versuchen uns selber zu schützen. Und Gott kann uns letztendlich nicht schützen. Er kann uns nicht schützen. Wir tun es selber. Wir entscheiden uns dafür, uns selber oder uns von Gott schützen zu lassen. Manchmal, wenn Mangel in unserem Leben ist oder auch vielleicht öfter bei Frauen, dann kompensiert man das bei den eigenen Kindern. Und wenn man selber keine Liebe empfangen hat, entweder kommt man dorthin, dass man sie selber auch nicht weitergeben kann oder dass man es dann bei den Kindern übertreibt. Und umso mehr Liebe gibt und umso mehr eine Clique wird. Und die Kiddies bekluckt ohne Ende, über die Maße. Und man ist sowas, ich weiß nicht, ein Beispiel zu sagen, einfach, du bist irgendwo eingeladen und die Frau fragt dich, ob du noch ein Stück Kuchen willst. Und du sagst, nein, ich bin satt. Ah, ich habe noch einen guten Käsekuchen. Möchtest du nicht noch einen Kuchen? Nein, ich bin satt. Oder vielleicht möchtest du noch ein Wurstbrot. Ich habe ja noch eine frische Salami da. Und nein, 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 Hilfe. Hilfe, ich will hier raus, oder? Ich will hier raus, oder? Du wirst überbekluckt. Übertriebene Liebe. Und übertriebene Fürsorge. Und sie können nicht mehr loslassen, vielleicht ihre Kinder nicht mehr loslassen. Und nicht mehr freigeben. Das ist nicht normal und sie erreichen genau das Gegenteil, dass Leute ausbrechen, dass Kinder ausbrechen, wenn sie sie überklucken. Die brechen aus oder sie werden ganz komisch. Ich war mal auf einer Leiterschaftstagung und saß am Tisch beim Essen und da kam eine Familie, die sich neben mich setzte. Es war ein junger Mann um die 30, war verheiratet und hatte ein Kind. Und seine Eltern. Und die Frau hat angefangen zu reden. Und dann ist sie irgendwann auf den Gedanken gekommen, eigentlich könnte ihr Sohn und ich, wir könnten gute Freunde werden. Ja. Und ich habe dann schnell gegessen und war schnell weg. Ich war schnell weg, nein, geht gar nicht, oder? Wenn eine Mutter mit 30 Jahren, für ihren 30-jährigen Sohn noch Freunde suchen muss, da stimmt doch was nicht, oder? Da stimmt doch was nicht. Die haben doch was an der Klatsche, oder? Eigentlich sollte man sagen, ich bin schnell gegangen. Eigentlich sollte man sagen, hey, überleg mal, ist dein Sohn nicht selber imstande, sich Freunde zu suchen? Der ist verheiratet und hat selber ein Kind und ist auf der Leiterschaftstagung. Der kann sich selber kümmern, oder? Da ist irgendetwas total schief gelaufen. Der kann sich selber kümmern. Du musst nicht mehr, und ich habe das Gefühl gehabt, hey, am Vater war es peinlich und am Sohn war es auch peinlich, aber keiner traute sich wehren dagegen, gegen dieses Überklucken dieser Mutter. Der Sohn war nicht imstande, sich gegen das zu wehren und sagt, ich gehe meinen eigenen Weg, in meiner eigenen Verantwortung, mein eigen Ich, ja, er war nicht imstande. Und so kommen Dinge zustande, die eigentlich nicht normal sind, oder? Die nicht normal sind. Weil irgendwann war es mal, dass vielleicht die Frau Mangel gehabt hat und jetzt versucht es durch diese Art und Weise zu kompensieren. Dass sie den Mangel, den sie hatte, in die Kinder umso mehr versucht zu investieren und sie erreicht in der Regel genau das Gegenteil. Sie erreicht genau das Gegenteil. Also ich hab so an Petrus gedacht und an Adam und Eva und an David und Saul. Petrus, wir wissen, Petrus war ein Versager. Und er hat Sprüche geklopft und er konnte es nicht halten. Wenn dich alle verlassen, ich nicht. Überheblichkeit, Stolz war in ihm. Und eine Fehleinschätzung war in ihm. Und Jesus ist zu ihm gekommen und hat ihn unter seine Fittiche genommen, oder? Ist doch so herrlich, oder? Da geht er durchs Herz über. Und Jesus ist gekommen und hat ihn unter seine Fittiche genommen. Und er hat sich Zeit mit ihm genommen und gefragt, liebst du mich? Unter seine Fittiche genommen. Und eine Beziehung gebaut zu Petrus. Und Adam und Eva, sie haben auch versagt. Und was haben sie getan? Sie haben sich versteckt vor Gott. Und Gott konnte sie nicht unter seine... Gott hat sie gerufen, wie letztendlich auch Petrus gerufen wurde von Jesus. Und wie Jesus Petrus begegnet ist, so hat auch Gott Adam und Eva gerufen. Aber sie haben sich versteckt. Und nachher, wo er sie angesprochen hat auf ihre Fehler, haben sie sich gegenseitig die Schuld zugewiesen. Sie sind nicht unter die Fittiche Gottes gekommen. Sie haben sich selber verteidigt, selber gerechtfertigt, selber dargestellt. Sie haben sich selber versucht zu schützen, oder? Sie haben sich selber versucht zu schützen, indem sie Halbwahrheiten und indem sie alle möglichen Dinge und sich versteckt haben, damit sie nicht bloßgestellt wurden. Aber wir sehen, das Wort Gottes stellt die Dinge bloß, die von den Menschen geschaffen oder gemacht worden sind. Jesus hat sich nicht geschämt, den Petrus als Apostel und als ein Chefapostel einzusetzen, obwohl er so einen Mist gemacht hat. Oder? Obwohl er so einen Mist gemacht hat. Sondern Petrus konnte unter die Fittiche Jesu kommen und er war geschützt. Es hat keinen Abbruch an der Persönlichkeit, an der Autorität von Petrus gegeben, wenn er offen war und wenn es ehrlich war. Im Gegenteil, Gott oder Jesus konnte ihn gebrauchen. Hätte er sich selber geschützt, Das ist problematisch gewesen. Das gleiche ist bei Petrus, bei David und bei Saul. David hat übelst gesündigt, wir wissen es. Er hat Ehebruch begangen und er hat einen Mord begangen. Es gibt nicht viele Sünden, die schlimmer sind. Okkulte Dinge vielleicht, aber sonst, was für schlimme Sünde hat er gemacht? Und die Bibel war aufrichtig und ehrlich und hat es ans Licht gebracht. Es war nicht im Verborgenen geblieben, was David getan hat. Das könnte seinem Ruf schaden, oder? Es könnte seinem Ruf sehr schaden, was David getan hat. Aber David kam unter die Fittiche Gottes. Es wurde offenbar und er hat sich Gott gestellt. Und Gott hat ihm vergeben können und konnte ihn annehmen und konnte ihn noch gebrauchen letztendlich, wenn es auch Folgen gab von diesem Ehebruch. Aber Jesus wurde Sohn Davids genannt und er hat sich nicht geschämt, sich Sohn Davids nennen zu lassen, obwohl David diesen Murks gemacht hat, weil er David unter die Fittiche Gottes kam. Und er bereit war, sich darunter zu stellen. Vernünftig wäre es gewesen, es nicht zuzugeben. Oder? Es wäre vernünftig gewesen, sich keine Blöße zu geben, gut darzustellen. Das hat Saul gemacht. Rein menschlich hat Saul nicht so gesündigt. Ja gut, ein paar Tiere nicht abgeschlachten, König, kann man alles wieder gut machen, oder? So ein bisschen geopfert mal. Aber Saul hat sich immer versucht, selber zu verteidigen und selber gut dazustehen. Und selber gut dazustehen. Und sich selber gerechtfertigt und selber irgendwo selbstgerecht oder wie auch immer sich darzustellen. Und Gott hat ihn verworfen. Es gab keine Beziehungsmöglichkeit mehr zwischen Saul und zwischen Gott. Aber es gab noch eine Beziehungsmöglichkeit zwischen David und Gott. Und es gab eine Beziehungsmöglichkeit zwischen Petrus und Gott. Aber die Beziehungsmöglichkeit zwischen Adam und Eva und Gott, die gab es nicht mehr. Weil Menschen nicht bereit waren, in der Wahrheit zu leben. Wenn sie sich selber verteidigt haben und sich selber geschützt haben und selber mit Vernünfteleien, mit vernünftigen Gedanken, mit menschlichen vernünftigen Gedanken, sich nicht geöffnet haben für Gott. Es war keine Beziehung mehr möglich. Ich denke auch bei uns, muss nicht jedem alle Wahrheiten auf die Nase binden, aber dass wir offen sein können untereinander, oder? Wahrhaftig sein können untereinander. Jemand hat mich mal gefragt, als ich ihn gefragt habe, wie geht's dir, meinst du das ernst? Wie wahrhaftig können wir miteinander umgehen? Und die Bibel sagt, leidet ein Glied, dann leiden alle. Wenn wir keine Verbindung zueinander haben, ich glaube auch nicht, dass wir eine Verbindung zu Gott haben. Es geht gar nicht. Wenn wir offen sind zu Gott, können wir auch offen sein zu den Menschen und ehrlich sein. Es sind viele Gedanken, die sich in uns aufbauen können. Ich habe ein paar genannt. Manchmal haben Menschen Existenzängste. Das kommt irgendwo her. Sie kämpfen und kämpfen und können Gott nicht vertrauen. Wenn man sie Menschen, die immer wieder andere ablehnen, weil sie vielleicht schwach sind oder weil sie autoritär sind oder komisch, wie auch immer. Wie viel Ablehnung ist in ihrem Leben gewesen? Vernünfteleien sind es, Logiken. Manchmal werden Menschen wütend und ärgerlich. Wieso? Was für Gedanken, was für Gefühle sind in den Herzen von uns, die sich letztendlich gegen Gottes Wahrheiten stemmen, wie eine Festung sind gegen Gottes Wahrheit, wo Gottes Wahrheit nie durchkommt. Wir haben es heute Morgen in der prophetischen Botschaft oder in der Weissagung bekommen. Peter hat genau das gesagt in meinem prophetischen Wort. Und auch Steffi, wir sind gefordert. wo sind Gedankengebäude zu erkennen in uns, die so vernünftig und so logisch erscheinen, die Sinn machen, sich nicht eine Blöße zu geben oder für sein Glück selber zu sorgen. Oder. Die sich aber gegen die Wahrheiten Gottes stellen, die keine wirkliche Echtheit und kein Vertrautsein, keine Wahrhaftigkeit zulassen. Und deswegen, wie gesagt, die Beziehung zu Gott und der Segen, der von Gott dann auch nicht fließen kann, verhindern. Und die Beziehungen untereinander oft verhindert. Erkenne, wo sind solche Gedankengebäude in deinem Leben? Einsehen, bekenne es Gott, wenn solche Dinge da sind. Wenn du merkst, da sind Wahrheiten da, wo du dich für dich selber sorgst und mühst und was auch immer, dich selber verteidigst, bring es Gott. Bring die Wahrheit Gottes in dein Leben. Was sagt das Wort Gottes zu dem? Unter die Zucht Christi. Reiß diese Gedankengebäude ein. Und lass Wahrheit Gottes zu in deinem Leben. Es ist nicht immer leicht, jemand anders zu vertrauen. Gar nicht. Ich spreche aus Erfahrung. Es ist nicht immer leicht, offen zu sein mit seinen Gefühlen und Empfindungen. Aber es macht frei. Es macht wahrhaftig frei. Und du kannst, oder wir können ein authentisches Leben führen. In der Fürsorge, im Schutz. Wie ein Küken, das von Jesus der Henne geführt und geleitet wird. Beschützt wird, versorgt wird, gewärmt wird. Alles bekommt. In einer Geborgenheit, in einer Freiheit. In einer echten, wahren Freiheit, authentisch zu sein. Wir müssen nicht vollkommen sein, um unter die Flügel Jesu zu kommen, unter die Fittiche Jesus. Petrus war alles andere als ein Vorzeigechrist in diesem Augenblick. Und trotzdem konnte er unter die Fittiche Jesu kommen, in diese Geborgenheit, in diese Sicherheit, diese Wahrhaftigkeit, in diese Fürsorge, in diese Annahme. Selber machen oder Gott zulassen. Lassen. Und in den Wahrheiten Gottes zu leben. Das sind meine Gedanken gewesen für heute Morgen und nicht nur meine. Und nicht nur meine Gedanken. Ich bin so froh über das Wort, das Gott auch zu Peter gesprochen hat und zu Steffi. Wir sind herausgefordert, uns zu prüfen. In diese Freiheit hineinzukommen, in diese ganze Freiheit hineinzukommen, die kompromisslose Freiheit hineinzukommen. Wahrheit macht frei. Selbstschutz bringt uns immer ins Gefängnis. Selbstschutz hilft uns nicht. Wir belügen uns selber mehr nicht, aber wirkliche Wahrheit macht uns total frei. Und das ist das, was Gott mit uns eigentlich haben möchte. Dass wir nicht auch rumlaufen und etwas an der Klatsche haben. Ja? Gedankengebäude in uns, die nicht vertrauen können, die sich selber profilieren müssen und was auch immer. Ja? Und selber machen und selber kämpfen und selber verteidigen. Die Herausforderung haben wir. Ich möchte ganz kurz eine stille Zeit haben, weil Gott heute Morgen auch schon geredet hat. Jeder, also nicht sich selber zu verdammen jetzt oder irgendwas zu suchen, was nicht da ist, aber zu fragen, sind bei mir Gedanken? Sind bei mir Gedanken da? Vielleicht das selber verteidigen, das nicht zuzugeben, wahre Gefühle, sich verstecken zu müssen, für sein Glück selber sorgen zu müssen. Gedanken da, die sich eigentlich gegen die Erkenntnis Gottes stellen, dass er für uns sorgt, dass er uns beschützt, dass er uns einnimmt. Sind da Gedanken da, die gegen diese Wahrheiten sind. Einreißen, hat er bittet, einreißen, Wahrheit Gottes bringen, zum Herrn bringen und bekennen. Weiß Gott, ich möchte dich nochmal einladen und dich einfach bitten heute Morgen. Du hast geredet und du führst, Geist Gottes, du führst uns in die Wahrheit. Du führst uns in die Wahrheit. Und ich bete einfach. Ich bete für uns alle. Du weißt, wo wir herkommen. Du weißt, was für Gedankengebäude in uns sind. Noch sind. Du weißt es. Und du bringst uns in die Wahrheit. Beten, Herr, ich möchte beten als Priester, ich möchte beten für uns, dass du uns ganz frei machst. Und ich möchte einfach beten und proklamieren, alle Gedankengebäude, die sich erheben gegen deine Wahrheit, unter die Zucht Jesu bringen. Jetzt im Gebet. Auch als Stellvertretung einfach. Und Geist Gottes nochmal beten, auch bring uns in die ganze Wahrheit. Offenbare Wahrheit, bring Licht in unsere Gedankengebäude hinein. Und mach uns frei, dass wir dir nachfolgen können in allem. Ich bete drum, Herr, ich bete drum. Es ist unser Gebet, dass dein Wille geschieht. Amen. Bis zum nächsten Mal. Herr, ich segne uns mit deinem Frieden, der höher ist wie alle menschliche Vernunft. Ich segne uns mit der Gemeinschaft oder mit der Liebe des Vaters und mit der Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Ich segne uns. Segne uns, dass wir deine Fittiche sind und bleibe da. Amen. Eine gute Woche.